Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und damit Fachfrau für viele Fragen, die sich heute stellen, unter anderem wie wirkungsvolle Sanktionen aussehen müssten gegen Russland. Und auch Autorin, die Kanzlerin Porträt einer Epoche, heißt ihr jüngstes Buch. Frau Weidenfeld, willkommen im Studio.
Hallo Herr Frenzel.
Es gibt ja gleich zweimal Nachrichten rund um die Altkanzlerin. Ich würde mir wünschen, dass wir gerade Zeiten hätten, in denen die erste Nachricht der größere Aufreger wäre. Angela Merkel wurde das Portemonnaie gestohlen beim Einkaufen in ihrem Stammsupermarkt, haben Sie gehört?
Ja, und es würde man das kommentieren, dass es der Altkanzlerin so geht wie eben vielen älteren Damen im Einzelhandel, dass sie in dem Moment, wo sie nicht aufpassen und ihren Einkaufsbeutel alleine lassen, dann eben auch gnadenlos beklaut werden.
Ja, wobei ich finde, es ist fast schon symptomatisch. Die Altkanzlerin ist ja natürlich nach wie vor nicht allein unterwegs, hat Personenschützer. Also man kann sich in ihrem ganz konkreten Fall die Frage stellen, wie ernst nehmen wir eigentlich diese Frage der Sicherheit? Aber damit sind wir natürlich eigentlich auch schon im ganz großen Thema, das uns diese Tage beschäftigt. Und da hat sich Angela Merkel ja jetzt auch zu Wort gemeldet. Und das ist natürlich die gewichtige Nachricht auch. Sie hat sich zum Krieg gegen die Ukraine geäußert, von einer Zäsur in der Geschichte Europas gesprochen. Es ist das Thema natürlich heute bei uns auch in dieser Radiostunde. Seien Sie herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast, falls Sie so dabei sind. Natürlich auch mit Informationen zur aktuellen Lage. Ja, was ist das für eine Woche, die da hinter uns liegt? Anfang der Woche der erste Putin-Schock, die Rede, mit der der russische Präsident die Separatistenrepubliken im Osten der Ukraine anerkannt hat und damit ja klargemacht hatte, alle diplomatischen Versuche sind gescheitert. Und dann Donnerstagmorgen 4 Uhr der zweite Putin-Schock, der große Schock, der Beginn des Angriffskrieges gegen die gesamte Ukraine. Wir werden gleich zu unserem Korrespondenten schalten. Es gibt Weitermeldungen über Kämpfe in Kiew und natürlich auch aus dem ganzen Land. Aber zunächst der Versuch der Einordnung, der Sortierung mit der Autorin und Journalistin Ursula Weidenfeld. Wie groß, wie tief ist dieser Einschnitt, diese Zäsur? Ich gebe Ihnen mal einen Gedanken mit, der mir in diesen Tagen immer wieder gekommen ist. Ist das jetzt quasi ein Endpunkt der Phase, die mit 1989/90 angefangen hat?
Ich würde fast sagen, es ist ein Endpunkt der Phase, die mit 1945 angefangen hat, nämlich der Frage, ob man ein regelbasiertes internationales System schafft, das den Frieden sichert, auch wenn man unterschiedliche Interessen hat, auch wenn sich Blöcke ja teilweise feindlich bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstanden. Aber was doch dazu geführt hat, dass man am Ende eben ein System entwickelt hat, in dem alle, zumindest so hat man es angenommen, Interesse am Frieden haben und für den Frieden viel in die Waagschale werfen. Das hat jetzt ein Ende gefunden. Nochmal ganz anders als beim ersten Überfall auf die Ukraine und auch nochmal ganz anders als bei den anderen Interessen, gegen geopolitischen Interessengegensätzen, die man seit 1989 hatte, aber die man eben auch schon vorher hatte.
Es ist ja auch noch nicht ganz klar, wo das Ganze enden wird. Es gibt da erste Signale, dass auch Verhandlungen wieder möglich sein könnten, die wir jetzt bekommen haben in den letzten Stunden. Es gibt aber Stand jetzt ganz offene Kämpfe. Wir haben mit Herfried Münkler gesprochen im Deutschlandfunk Kultur, dem Politikwissenschaftler, der sich ja viele Jahre sehr intensiv mit der Frage des Krieges, der Natur des Krieges, der Veränderung von Kriegen beschäftigt hat und der uns allen diese Frage mitgegeben hat.
Wir sollten darüber nachdenken, was das für die Europäer heißt, die ja gewissermaßen jetzt ihm am nächsten sind, wie sie sich positionieren können, ob sie damit rechnen müssen, dass Putin auch mal ausprobiert, wie es denn so ist, wenn er einen NATO-Staat angreift oder ob Putin vielleicht überlegt, naja, Finnland hat ja bis 1918 auch mal zum zarischen Russland gehört und dort zunehmend Pressionen ausübt.
Also der Gedanke von Herfried Münkler, dem Politikwissenschaftler. Ursula Weidenfeld, haben Sie den Eindruck, dass das, was Münkler da anmahnt, dass das schon im politischen Gedankenraum angekommen ist?
Ganz sicher ist es angekommen, aber es gibt noch keine Antwort darauf. Und die Antwort könnte ja nur sein, dass Europa eine militärische Option entwickeln muss. Das, was wir jetzt bei Russland nicht haben und nicht sehen, dass eben irgendjemand bereit wäre, für die Ukraine physisch zu kämpfen, das wäre ja und ist eine ganz andere Frage, wenn es um NATO-Staaten geht, wenn es um EU-Mitglieder geht. Und da muss Europa zügig eine Antwort entwickeln und eben nicht nur Europa, sondern die NATO, weil man eben tatsächlich nicht ausschließen kann, dass Wladimir Putin, wenn er in der Ukraine erfolgreich sein sollte, eben möglicherweise an der Wiederherstellung des russischen Imperiums, so wie er das am Montag ja entwickelt hat, arbeiten will weiter und arbeiten wird.
Ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen von einem befreundeten Diplomaten aus Helsinki, der mir nur einfach einen Satz schrieb: Scholz is a big disappointment. Also Scholz, Bundeskanzler Scholz, ist eine große Enttäuschung. Womöglich, weiß ich nicht, weil man fürchtet, auch wenn es Helsinki treffen könnte, dass man sich dann der Solidarität vielleicht nicht so 100% sicher sein könnte?
Also wenn man sich der Solidarität nicht mehr zu 100% sicher sein kann, wenn man Mitglied der Europäischen Union ist oder im anderen Fall, wenn man Mitglied der NATO ist, dann wäre Scholz wirklich eine große Enttäuschung. Wobei, da glaube ich schon, muss man den Kredit geben. Diese Regierung ist noch keine 100 Tage im Amt. Die ist überfallen mit einer Herausforderung, wie man sie sich auch nicht gewünscht hätte, wenn die 16 Jahre ewige Kanzlerin noch im Amt gewesen wäre. Insofern, es gibt keine Zeit, es gibt keinen Kredit für Anfänger in der Politik. Aber in dem Fall muss man, glaube ich, bis man zu diesem endgültigen Urteil kommt, der Kanzler ist eine riesige Enttäuschung, vielleicht doch noch ein paar Tage zuwarten.
Es gibt ja auch Enttäuschungen auf verschiedensten Ebenen. Wir werden noch darüber sprechen im Laufe dieser Sendung, auch die Frage, wie konsequent eigentlich die Sanktionen sind, die bisher verhängt wurden. Das ist ja sicherlich auch noch eine so halboffene Flanke, zumindest in dieser Debatte. Aber nochmal in der grundsätzlichen Frage, dieses Einstellen auf diese neue Normalität, die der NATO-Generalsekretär da angekündigt oder verkündet hat, the new normal. Es ist natürlich schwer, sich darauf einzustellen mit einem Faktor, der so derart unberechenbar ist.
Ja, es ist schwer, sich darauf einzustellen, aber auch auf beiden Seiten nicht. Also erstens weiß man wirklich nicht, welchen Ehrgeiz hat Herr Putin noch, welchen Rückhalt hat er, welche Ressourcen hat er. Also wir reden ja über eine Volkswirtschaft, die zwar, wie Herr Putin nicht müde wird zu betonen, das flächenmäßig größte Land der Welt ist, aber eben volkswirtschaftlich hat die den Wert von irgendwo zwischen Spanien und Italien. Also wie viele Ressourcen hat Wladimir Putin, um Krieg zu führen und um auch weitere Kriege zu führen? Wie ist der Rückhalt im eigenen Land? Wie ist die Gefahr möglicherweise dann durch annektierte Gebiete und deren Widerstand? Das alles ist nicht beantwortet, aber man muss eben, glaube ich, auch immer sehen, dass die andere Seite ja eben auch nicht berechenbar ist. Wir wissen eben noch nicht, wie die NATO sich darauf einstellen wird, dass möglicherweise ihre eigenen Mitglieder bedroht sind. Wir wissen nicht, wie die Grenzländer sich auf die Dauer verhalten werden. Und wir wissen eben viel zu wenig darüber, wie Europas eigene Strategie aussieht und welchen Weg man da rausfinden kann. Gibt es eben überhaupt noch einen Verhandlungsweg? Und ist das, was man immer diskutiert hat, nämlich die Finnlandisierung der Ukraine, also die Frage, wenn man die Ukraine als neutralen Staat und als Staat mit ewiger Neutralität betrachten könnte, würde das eben Russland zufriedenstellen? Das weiß man alles nicht und insofern, ja, die Lage ist extrem unberechenbar. Das größte Maß an Unberechenbarkeit liegt im Moment in Moskau, aber die andere Seite ist auch nicht so klar, wie man sich das wünschen würde.
Tja. Es ist natürlich auch die Frage, wenn Sie Russland und Putin ansprechen, ein Szenario, das jetzt im Moment vielleicht noch fernscheint, aber das ja auch beispielsweise der lettische Präsident angedeutet hat, Länder, die in den Krieg gehen, destabilisieren sich auch immer selbst, dass möglicherweise auch das genau diese imperiale Überdrehung sein könnte, diese eine Drehung der Schraube zu viel, die sie lose macht und möglicherweise in Russland Dinge in Bewegung setzt. Wir haben die ersten Demonstrationen gesehen von unglaublich mutigen Menschen, die das da wagen, Russen, die gegen die eigene Regierung auf die Straße stehen.
Wobei das natürlich eben wirklich total zynisches Kalkül ist, zu sagen, das wird eben Länder, die in den Krieg ziehen, destabilisieren sich im Inneren. Das mag stimmen, aber die andere Seite ist eben, die Länder, die sich im Inneren destabilisieren, sind eben umso gefährlicher nach außen. Also das sind ja korrespondierende Thesen, die da eine Rolle spielen. Insofern die Wette jetzt darauf zu machen, dass das Russland irgendwann mal schon selbst selber stoppt mit der eigenen Zivilgesellschaft, der eigenen Bevölkerung. Das ist vielleicht ein Ausdruck derselben Hilflosigkeit, mit der wir in der vergangenen Woche auf Russland geschaut haben.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich gerade für fast alle von uns diesen Moment seit Donnerstag, ja, wenn man morgens aufwacht, die Frage erstmal, wie ist denn jetzt die Nachrichtenlage aus der Ukraine? Wie weit ist die russische Armee schon vorgerückt? Und Ursula Weidenfeld, eine Frage, die eigentlich fast unglaublich ist. Vor einer Woche hätte ich noch nicht gewagt, dass man so etwas überhaupt überlegt. Aber ob Präsident Zelensky noch im Amt ist, aber auch, ob er noch am Leben ist.
Er hat ja heute eine Videobotschaft nochmal aufgenommen, in der er sagt, er ist am Leben, er ist noch im Amt und er kämpft. Wie das im Moment aussieht, weiß man natürlich nicht. Aber dass die ukrainische Regierung wirklich in Lebensgefahr ist und eben auch die Politiker der Ukraine, die im Moment auch wohl persönlich mit in der Verteidigung ihrer Stadt oder ihres Landes sind, das scheint sehr offensichtlich zu sein.
Wir kriegen jetzt den aktuellen Stand, so gut man ihn eben ermitteln und recherchieren kann, von unserem Korrespondenten Thilko Gries. Kiew, Thilko, das ist ja der bange Blick. Da gab es auch immer wieder Meldungen, auch heute von Kämpfen, vom Raketenbeschuss. Wie sieht es dort aktuell aus?
Das Zentrum von Kiew ist sehr ruhig, aber es ist auch sehr menschenleer. Das zeigen Webcams aus dem Zentrum von Kiew. Offenbar ist es aber so, dass die russischen Truppen sich einen Korridor inzwischen erkämpft haben, von der Grenze zu Belarus kommend, also etwa 200 Kilometer entfernt von Kiew, aber nördlich. Und dann kamen sie herunter Richtung Süden, in Richtung Kiew, auf der rechten Flussuferseite des Dnieper. Und sie stehen nun offenbar wenige Dutzend Kilometer vor dem Zentrum von Kiew. Wir haben gestern beobachten können, dass das ukrainische Militär Straßensperren errichtet hat und sich verschanzt hat an wichtigen Ein- und Ausfallstraßen der Hauptstadt der Ukraine. Das hindert natürlich das russische Militär nicht, Raketen abzuschießen. Das ist geschehen auch in der Nacht. Ein Wohnhaus, ein mehrstöckiges Wohnhaus, ist getroffen worden. Dieses Wohnhaus liegt im Stadtzentrum, würde ich nicht sagen, aber so im Südwesten etwa gelegen, nicht allzu weit vom Zentrum entfernt. Wer die Rakete genau abgeschossen hat, ist unklar. Wer die Bilder sieht, der kann sich kaum vorstellen, dass es dabei nicht auch Opfer gegeben hat.
Das russische Vorrücken, läuft das nach Plan oder gibt es da Verzögerung oder vielmehr eine Art Stopp durch die ukrainischen Kräfte? Können Sie das einschätzen?
Ich kann es versuchen. Also der Plan selber, der ist natürlich nicht öffentlich und er liegt nicht vor, aber ich bin in Kontakt mit Analysten, die vom Militärischen deutlich mehr verstehen als ich, aber ich gehe mit diesen Analysen mit und wir sehen ja auch tatsächlich, wie die Frontverläufe sich bewegt haben in den letzten zwei Tagen und zehn Stunden, seitdem dieser Krieg läuft. Und wir sehen tatsächlich, die größten Gewinne, Geländegewinne, die größten Erfolge haben die Russen, wie gerade geschildert, in diesem Korridor von Belarus herunter bis nach Kiew erzielt. Aber es gibt andere Fronten, die sich wenig bewegen. Und die russischen Truppen haben offenbar große Mühe, zum Beispiel Städte wie Kharkiv oder Cherson einzunehmen. Auch Mariupol ist nach wie vor umkämpft. Das weist darauf hin, dass die Ukrainer in diesen Städten, das waren jetzt unterschiedliche Regionen, das war der Osten der Ukraine, das war der Süden der Ukraine am Schwarzen Meer, diese Städte, die ich genannt habe, dass die Ukrainer dort offenbar es vermocht haben, bisher jedenfalls die Einnahme dieser Städte durch die russische Armee zu verhindern.
Woher weiß man denn eigentlich, Herr Gries, wenn ich mich kurz einmischen darf, woher weiß man denn, welche Nachrichten da belastbar sind, gerade im militärischen Bereich und welche nicht? Also da scheint ja doch auch sehr viel an sozusagen Fehlinformationen, an strategischen Informationen von beiden Seiten im Spiel zu sein.
Ganz genau. Beide Seiten verbreiten in der Tat Informationen, die ausschließlich für den eigenen Erfolg sprechen. Und insofern befinde ich mich als Beobachter in einem recht großen See von Falschinformationen. Was tue ich? Ich gleiche alle diese Informationen so gut es geht ab. Etliche Orte kenne ich auch. Also ich kenne nicht jede Kleinstadt in der Ukraine, aber ich kenne doch einige Städte und kann mir sozusagen, wenn Videos auftauchen, wenn Bilder auftauchen, unter Hinzufügung, sagen wir mal, weiterer Informationen, wie ist das Wetter dort gerade, liegt da Schnee, was ist plausibel, kann ich mir zumindest einige Plausibilitäten herstellen. Einige, das sind nicht alle. Und deswegen bin ich natürlich nach wie vor sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr vorsichtig. Es geht auch gar nicht anders. Ich glaube, niemand hat einen kompletten Überblick über die Lage.
Wir haben anfangs darüber gesprochen, die Frage um die Regierung, um eine mögliche Absetzung der Regierung, möglicherweise sogar noch mehr. Es gab dann eben auch wieder im Bereich der Berichte und der Spekulation, die es gab, das Stichwort der Kapitulation. Tilko Gries, Selenskyj hat das dann entschieden zurückgewiesen.
Das hat er. Volodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, sendet seit Kriegsbeginn mehrfach am Tag Botschaften aus. Über soziale Netzwerke werden die verbreitet. Er behauptet darin nicht nur, sondern er ist zu sehen in Kiew im Zentrum. Er stellt fest, dass er nach wie vor in Kiew sei. Die Washington Post berichtet inzwischen ja, er habe ein Angebot der Amerikaner, ihn zu evakuieren, abgelehnt und er sei eben in der Stadt geblieben. Dazu kamen gestern besonders noch von beiden Seiten, von der russischen und von der ukrainischen Seite, sehr schwierig zu verstehende Angebote, ich setze es mal in Anführungszeichen, Angebote zu Verhandlungen. Die Russen schlugen vor, in Minsk zu verhandeln, worauf die Ukrainer nicht eingegangen sind. Die Ukrainer sollen vorgeschlagen, in Israel zu verhandeln. Dazu gibt es aber nichts Genaueres. Dann spielte auch Ungarn wohl eine Rolle. Also beide Seiten signalisieren, sagen wir mal, nach außen hin eine Gesprächsbereitschaft. Am ehesten würde ich die eher noch der Ukraine unterstellen. Aber die Bedingungen der Verhandlungen sind überhaupt nicht klar. Es ist unklar, wo, mit wem, also wer soll worüber verhandeln und worüber soll verhandelt werden. Und immer noch im Hinterkopf, bitte, müssen wir behalten, die erklärten Kriegsziele der Russlands bestehen nach wie vor und sie bestehen letztlich darin, diese Regierung von Präsident Selenskyj in der Ukraine auszuwechseln.
Das ist die russische Entschlossenheit. Ich muss an dieser Stelle gestehen, würde das gerne mit Ihnen spiegeln nach Ihren Eindrücken, Ursula Weidenfeld, aber auch vor allem Tilko Gries mit der Erfahrung des langjährigen Moskau-Korrespondenten, aber eben auch mit Blick auf die Ukraine. Was mich wirklich bisher überrascht, ist diese Entschlossenheit, die Kampfesentschlossenheit der ukrainischen Politik, aber offenbar auch der Bevölkerung.
Frage an mich, oder?
Ja, an Sie beide. Gerne an Sie, der ist Tilko Gries.
Ja. Okay, ja. Die mag tatsächlich überraschend sein, aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Land befindet sich ja schon seit 8 Jahren in einem Krieg, der natürlich ein deutlich kleineres Ausmaß hatte, aber die Frontlinie im Donbass hat es ja immer gegeben und die bis dahin 14.000 Toten, die gehen vor allem auf ukrainische Verluste zurück. Das heißt, die Ukraine kennt diesen Zustand, dass Menschen, dass Männer und Frauen in die ukrainische Armee eingezogen wurden, in den Osten geschickt wurden, an die Front geschickt wurden, dass dort auch regelmäßig Menschen starben, dass das Ganze nicht nur menschliche Kosten, sondern auch ökonomische und politische Kosten verursacht hat. All das bestimmt vielleicht nicht den Alltag der Menschen in Kiew, das kann man so nicht sagen, aber es bestimmt natürlich weite Teile auch der ukrainischen Politik.
Und dazu kommt ja, wenn ich ja, dann noch dazu von außen sagen darf, dass Demokratie in der Ukraine ja keineswegs etwas ist, was selbstverständlich ist, sondern das ist erkämpft worden, das ist auch noch gar nicht fertig, sondern auf einem Weg und dass eben diese Selbstwirksamkeit der Bürger der Ukraine auf dem Weg zur Demokratie, das ist ja eine Erfahrung, die einen wahrscheinlich zumindest in einer Generation ganz stark prägt und die ist eben immer noch da. Also die Ukrainer, die wissen schon, um was es geht. Und das ist vielleicht eben auch der große Unterschied zu den demokratischen Gesellschaften des Westens, die ja eben bis zum vergangenen Montag eigentlich alles für selbstverständlich genommen haben, was an Freiheit, an demokratischem Leben in unseren Ländern eingeübt und selbstverständlich ist.
Und vielleicht noch eine Ergänzung. Gelegentlich hatte ich den Eindruck, dass manche Ukrainer besser über die innenpolitischen Zustände in Russland Bescheid wissen als viele Russen. Das mag auch an der Medienfreiheit liegen, die es ja in der Ukraine anders als in Russland eben gibt. Und großer Vorteil, es gibt keine sprachlichen Barrieren. Jeder Ukrainer versteht sehr gut Russisch. Die meisten sprechen es auch sehr, sehr gut. Und insofern können sie genau nachvollziehen, wie sich die innenpolitischen Verhältnisse in Russland in den vergangenen 22 Jahren entwickelt haben.
Wir schauen auf das New Normal, das neue Normal, der Begriff von Generalsekretär Jens Stoltenberg, um das zu fassen, was seit dieser Woche neue Realität ist, die Realität des russischen Angriffskrieges. Ich würde da gerne mit Ihnen auf die Rolle schauen, die China spielt. Es gab ein Telefonat von Xi Jinping mit Wladimir Putin, kurz danach dann die Meldung, man sei auch nochmal bereit, von russischer Seite zu verhandeln. Das ist jetzt eine zeitliche Abfolge, die Zufall sein kann, aber offenbar hat der chinesische Parteiführer da nochmal was bewegt. Interessant vor allem aber auch, wenn wir auf die letzte Nacht schauen im UNO-Sicherheitsrat. China hat sich da bei der Resolution, die den russischen Angriff klar verurteilt, enthalten, nicht mit Russland dagegen gestimmt, was es auch schon häufiger gab in der internationalen Politik. Und das war ja, Frau Weidenfeld, auch wirklich nicht unbedingt klar, auch in dieser Frage.
Nee, darum ist sehr lange gerungen worden und dafür haben viele sehr lange geredet und geworben. Man muss der Ehrlichkeit halber natürlich dazu sagen, dass es im Falle Indiens nicht gelungen ist, Indien auf die Seite der Annehmer der Resolution zu bringen. Dasselbe gilt für die Vereinigten Arabischen Emirate. Also es war kein hundertprozentiger Erfolg, dass Russland sein Veto dagegen einlegen würde, ist ja klar und war auch klar. Aber dass China sich am Ende eben zu einer neutralen Haltung durchgerungen hat, zeigt vielleicht auch das chinesische Kalkül in dieser ganzen Auseinandersetzung. Es gibt ja viele, die sagen, dass am Ende sich Wladimir Putin in einer Abhängigkeit zu China wiederfinden wird, die dann eben eine chinesische Dominanz in der geopolitischen Zukunft der Welt bedingen wird und dass diese Vorstellung, dass Russland am Ende eben wieder zu alter Größe aufsteigt, eben eine geborgte Größe ist, die von Peking sanktioniert wird.
Mhm. Sind es da möglicherweise auch direkte wirtschaftliche Interessen Chinas? Ich frage das, weil wir mit dem Politikwissenschaftler und China-Experten Eberhard Sandschneider gesprochen haben, der da einen im Prinzip einen Zusammenhang sieht, aber auch noch nicht ganz klar war in seiner Einschätzung. Hören wir gerade mal.
Das Land, das für seine Getreide- und Maisproduktion bekannt ist, ist verantwortlich für 30% der chinesischen Importe. Das ist kein Pappenstiel. Außerdem haben chinesische Investoren in den letzten Jahren massiv in der Ukraine investiert, beispielsweise in größer angelegte Landkäufe. All das ist jetzt natürlich auch wirtschaftlich bedroht. Insofern kann man sagen, die chinesische Position ist alles andere als eindeutig.
Was sagen Sie, Frau Weidenfeld?
Es geht ja nicht nur um die Ukraine dabei, das ist auch wichtig, was Herr Sandschneider sagt, aber es geht eben vor allem um die Frage, wo denn Russland in Zukunft sein Gas und sein Öl verkaufen wird. Und wenn man weiß, dass Russlands Export praktisch ausschließlich von Rohstoffen dominiert ist und dass, wenn Europa, wenn der Westen diese Energie nicht mehr in dem Maße entweder braucht oder abnehmen möchte. Es wird im Moment sehr stark an Pipelines gearbeitet, die zwischen Russland und China dann funktionieren sollen. Es gibt schon eine, aber es werden weitere gebaut. Und das würde eben schon auch natürlich für beide Bereiche, also für beide Länder bedeuten, dass eben Energiesicherheit und eben aber auch natürlich Deviseneinnahmen in Zukunft gesichert sind, auch wenn der Westen in Russland am Ende das nicht mehr kaufen würde und wollte. Und da geht es eben nicht nur um die nächsten 3 oder 5 Jahre, sondern es geht natürlich auch um das Szenario, dass in Europa eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2045/50 erreicht werden soll. Und dann ist eben das fossile Zeitalter und es ist auch das Geldverdienen mit fossilen Rohstoffen zunächst mal zu Ende. Dazu kommt, dass Russland gewaltige Ressourcen hat, was seltene Erden betrifft, was Dinge betrifft, die man eben auch braucht, um klimaneutral zu werden. Und an denen ist China natürlich ähnlich interessiert wie der Westen
auch. Und gleichzeitig aber nicht dieses Durchringen, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Man hatte ja die Vermutung auch schon, nachdem er Wladimir Putin ostentativ zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele beispielsweise gefahren ist und dann ja auch noch eine Solidaritätsadresse in dem Konflikt zum Stand damals von Xi Jinping bekam, ja, dass also die russischen Interessen durchaus berechtigt seien gegenüber der NATO, was er ja damals äußerte. Und ja, so ein bisschen die Befürchtung geopolitisch, dass quasi die Nicht-Demokratien, die autokratischen Systeme da so eine Art Allianz bilden, China möglicherweise auch mit einem kleinen Seitenblick auf Taiwan als Testfeld. Wenn Russland das kann mit der Ukraine, könnten wir das eventuell auch mit diesem abtrünnigen Teil des Landes, so wie man es eben in Peking sieht. Zumindest scheint es eine Zögerlichkeit in Peking zu geben, ob man diesen Weg geht.
Das ist das eine Kalkül. Das andere ist eben die Frage, welche Rolle sieht China für sich in Zukunft? Und man kann vermuten, dass China eben nicht sich sieht als sozusagen Zwilling von Russland in einer Welt, in der eben autokratisch regierte Regimes mit einem staatskapitalistischen Ansatz eben gegen den Rest stehen, sondern dass China für sich selber eine solitäre Rolle sieht und eben eher so diese Frage beantwortet, für sich auch beantwortet, wer macht denn eigentlich den Takt in der Weltpolitik? Sind das immer noch die USA oder ist es eben jetzt China? Und vielleicht sind die Ereignisse der letzten Nacht auch ein Hinweis darauf, dass China eben Russland tendenziell eher in einer Abhängigkeit zu sich sieht und auch halten möchte, als eben als Partner auf Augenhöhe. Möglicherweise geht eben die Rechnung von Wladimir Putin dann nicht auf.
Ich meine, wenn diese Rechnung diplomatisch jetzt aufgehen sollte, dass aus Peking heraus der Druck entsteht für eine diplomatische Lösung, dann wäre das natürlich auch ein weltpolitisches Signal. Da würde Washington ganz schön alt aussehen.
Absolut. Und dann würde eben auch die Taiwan-Frage nochmal anders auf der internationalen Tagesordnung stehen, als sie das jetzt tut. Und da kann man tatsächlich nur annehmen, dass oder Chinas Interessen sehen und analysieren und eben vielleicht in dem Fall auch mal strategisch darüber nachdenken, was der Westen dem entgegenzusetzen hat.
Was tun, wie reagieren, wie den Worten Taten folgen lassen, das ist die große Debatte hierzulande in der Europäischen Union, im Westen insgesamt. Es gibt Antworten, Wirtschaftssanktionen, die werden mit großer Rhetorik beschlossen, verkündet, aber wirken sie auch? Ursula Weidenfeld hat in vielen verschiedenen Wirtschaftsredaktionen gearbeitet, beim Tagesspiegel, bei der Wirtschaftswoche, bei der Financial Times Deutschland. Ihre Einschätzung, sind das Sanktionen, die treffen?
Ja, die treffen sicher, die treffen nur nicht schnell. Und das ist, glaube ich, das, was man wissen muss und auch annehmen muss. Wenn man jetzt Hoffnung darauf hätte, dass Herr Putin sich morgen anguckt, wie seine Wirtschaft zusammenbricht und dann sagt, ich habe es mir überlegt, mir ist die Börse wichtiger als die Ukraine, das wäre, glaube ich, naiv.
Und aber gäbe es denn Mittel, Sanktionen, die schnell wirken würden?
Ja, die wirken auch alle schnell auf das jeweilige Ziel, aber eben nicht auf die Frage, ob Russland friedensbereit wird oder ob Russland verhandlungsbereit wird. Das wird eben alles dauern und das wäre eben einfach eine Hoffnung oder ist eine Strategie, die sich eben frühestens in 4, 5 Monaten, in einem Jahr oder in 2 Jahren zeigen wird. Das zeigen alle Wirtschaftssanktionen, die man bisher verhängt hat, also gegen den Iran zum Beispiel, dass es natürlich enormen Schaden anrichtet, auch schnellen Schaden anrichtet, aber dass eben diese Länder trotzdem nicht von ihren politischen Zielen ablassen. Syrien ist vielleicht auch ein Beispiel dafür und das wird in Russland ähnlich sein. Insofern, Wirtschaftssanktionen sind wichtig. Es ist auch wichtig, die wirklich schmerzhaft zu machen, jedenfalls dann, wenn man keine militärische Option hat. Und Europa, die NATO, hat keine militärische Option oder möchte keine militärische Option.
Ich wollte gerade sagen, man hätte sie, aber man will sie nicht nutzen.
Man hätte sie, man könnte eben jetzt nach dem festgestellten Völkerrechtsbruch natürlich militärisch dagegen vorgehen, aber das will niemand. Und weil es niemand will, bleiben eben nur Wirtschaftssanktionen übrig.
Sie haben gerade gesagt, schmerzhaft. Das ist ja auch in der Debatte genau diese Frage. Wie schmerzhaft sind sie auch für wen? Und sind möglicherweise die Schmerzen hier auf unserer Seite so groß, dass manche davor zurückschrecken? Sie ahnen, ich komme so langsam auf den internationalen Zahlungsverkehr, auf dieses berühmte SWIFT-System. Da gab es in der EU, als verhandelt wurde, 2 Länder.
Drei,
okay, aber vor allem Deutschland und Italien, die das nicht wollten am Ende unterm Strich. Jetzt könnte man sagen, die hatten guten Gründe. Man könnte aber auch nochmal gucken auf die Geografie und feststellen, das eine Land, das dagegen war, ist der Empfänger der Pipeline Nord Stream. Das andere, Italien, Empfänger der Pipeline South Stream.
Ja, also das weiß man, das sieht man, dass die Länder, die eben besonders abhängig sind von Energielieferungen aus Russland, das ist Ungarn, das ist Italien, das ist Deutschland, dass diese Länder Länder sich sehr vorsichtig geäußert haben, was SWIFT betrifft.
Sie haben es verhindert, ne?
Also, sie haben es verhindert. Angeblich, so sagt jedenfalls Herr Zelensky, habe Italien seine Position korrigiert. Er habe mit Herrn Draghi telefoniert und Herr Draghi sei jetzt der Auffassung, dass man SWIFT eben doch abklemmen soll und abklemmen könne. Das weiß man, aber das ist eben auch von Italien noch nicht bestätigt. Insofern ja, es sind die drei Länder, die besonders abhängig sind von russischen Energielieferungen und die natürlich auch ein Interesse daran haben, sicherzustellen, dass sie diese Lieferungen in Zukunft bezahlen können.
Mal vom Praktischen her, weil wir so viel diskutieren. Was bedeutete das denn konkret, wenn wir SWIFT abschalten würden für die Russen?
Naja, man muss eben erstmal wissen, was SWIFT ist. SWIFT ist ein privates Unternehmen, das sitzt in Brüssel und ist im Grunde so eine Art Rohrpost. Nicht? Also die vergeben Identifikationskennzeichen für Banken und fast alle Banken der Welt, also es sind glaube ich 11.000 Institute, die sind Mitglieder bei SWIFT oder haben eben diese BICs, die kennt man auch von seinen Überweisungen. Die haben also diese BICs und sind deshalb über die Rohrpost zu erreichen. Wenn man jetzt sagt, man nimmt denen die Adresse weg und nichts anderes ist es, das ist nicht besonders aufwendig, das zu machen, das hat man eben mit dem Iran auch schon zweimal gemacht, dann legt man im Grunde den Zahlungsverkehr komplett lahm, übrigens auch in Russland selbst, weil in Russland selbst die Unternehmen oder die Banken auch mit diesen BICs operieren. Und das hätte natürlich zur Folge, dass im Grunde halt der Zahlungsverkehr nicht nur in Russland komplett zusammenbricht, sondern auch in der Beziehung mit Russland komplett zusammenbricht. Und das ist technisch sehr unaufwendig, das zu machen, aber es würde natürlich volkswirtschaftlich für alle Beteiligten enorme Verwerfungen bedeuten.
Darf ich dann noch mal nach Ihrer Bewertung fragen? Zum jetzigen Zeitpunkt, ich gebe Ihnen mal meine Meinung mit, ich glaube, nachdem wirklich dieser massive Übertritt des Völkerrechts passiert ist, müsste man eigentlich auch dieses massive Mittel jetzt schon nutzen.
Ja, das ist die große Frage. Ich bin kein Stratege und kein außenpolitischer Experte. Aber wenn man sagen würde, wenn die letzte Option, die man hat, die immer eine militärische wäre, nicht zur Verfügung steht, dann sind in diesem Fall SWIFT und die Frage nach dem Import von Energielieferungen, sind das die letzten Möglichkeiten? Und sollte man das jetzt einsetzen, ja oder nein, wenn man danach nichts mehr hat? Da bin ich total unsicher. Ich würde vom Gefühl her auch sagen, wir kommen dieser Situation jetzt in riesigen Schritten näher. Aber ich kann nicht beurteilen, wie die Verhandlungsstrategien sind und auch die Überlegungen, die Strategien im Westen sind, wo man sagen würde, wie lange brauchen wir denn jetzt eigentlich dieses letzte Mittel noch? Friedrich Merz hat es als die Atomwaffe im Wirtschaftsverkehr bezeichnet. Also wie lange brauchen wir diese Drohung noch und wann müssen wir eben die Karten auf den Tisch legen?
Eine Meldung von vor gut einer Stunde, die wir aus Polen erhalten haben. Rund 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits nach Polen geflüchtet. Das melden die Behörden dort. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat sich ja schon mit der Prognose zu Wort gemeldet. Man müsste bis zu 4 Millionen Menschen erwarten, die sich auf die Flucht machen, wenn der Krieg in dieser Intensität weitergeht oder sich sogar noch ausweitet. Ursula Weidenfeld, müssen die Platz kriegen, Platz finden in der EU?
Ja, absolut. Das ist, dass Kriegsflüchtlinge ein Recht und ein Menschenrecht haben, darauf aufgenommen zu werden. Das gehört zu Recht zu den unverbrüchlichen und eigentlich großen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Fall scheint es ja auch so zu sein, dass sowohl Polen als auch Ungarn, als auch Rumänien sehr bereit sind, diese Flüchtlinge zunächst mal aufzunehmen und dass die anderen Länder Europas in diesem Fall anders als 2015 auch bereit sind zu helfen. Insofern ist das vielleicht in all diesen furchtbaren Nachrichten der vergangenen Woche eine halbwegs gute oder zumindest die Hoffnung auf eine halbwegs gute, dass Europa sein Flüchtlingsproblem, das es nicht lösen konnte mit den Flüchtlingen aus Nordafrika, aus dem Maghreb, möglicherweise besser in den Griff kriegt mit ukrainischen Flüchtlingen, die uns aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich näher sind oder die den osteuropäischen Ländern näher sind als die Flüchtlinge, mit denen wir es bisher zu tun haben, aber dass man dann doch zu einer Lösung kommen muss, die am Ende alle Kriegsflüchtlinge gleich behandelt, weil das Menschenrecht ist ja für alle nicht verhandelbar.
Ich glaube, was für die Menschen, die da jetzt auf der Flucht sind und hier Zuflucht suchen, sicherlich helfen wird, dass die Akzeptanz groß ist, so wie Sie sie beschrieben haben, das unglaublich schlechte Gewissen in Europa.
Ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Es spielt sicherlich auch eine Rolle, die Erfahrung und die Frustration über die Verhandlungen der vergangenen Jahre. Wobei man eben, und da möchte ich jetzt nicht rumunken, aber man muss natürlich auch sehen, dass 2015 die ersten Wochen ja auch geprägt waren von einer beispiellosen Solidarität, von einer beispiellosen Hilfsbereitschaft und dass das dann eben erst später gebröckelt ist. Und ich will jetzt nicht vermuten, dass die nächsten Monate viel härter werden und natürlich viel härter auch in den Verhandlungen werden als das, was wir im Moment an Hilfsbereitschaft sehen. Aber das scheint mir schon relativ klar zu sein, dass man da natürlich irgendwann zu einer realistischen Betrachtung kommen wird. Aber zunächst mal ist die Bereitschaft der osteuropäischen Nachbarländer, der Ukraine, Flüchtlinge aufzunehmen, übrigens auch schon in der Vergangenheit ja da gewesen, möglicherweise eben doch für Europa einen Weg mit der Flüchtlingsfrage am Ende insgesamt voranzukommen.
Folgen alles eines Krieges, der diese Woche begonnen hat, den wir so alle nicht erwartet haben, der Krieg gegen die Ukraine. Auch heute war es unser bestimmendes Thema. Ursula Weidenfeld, die Journalistin und Autorin, war bei mir zu Gast in dieser Stunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Gedanken.
Ja, vielen Dank für die Einladung, auch wenn ich eben als Wirtschaftsjournalistin natürlich da genauso auf unsicherem Terrain unterwegs bin wie alle anderen.
Aber wir haben ja gemerkt, es gibt viele Fragen, gerade eben, weil Wirtschaft die stärkste Waffe sein soll des Westens, die sich hier wirklich stellen. Und ich vermute, wir bleiben auch dazu im Gespräch. Danke für heute und bis zum nächsten Mal.
Danke Ihnen.